Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Hallo, hier ist Tonspur Wissen, der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und hier ist Ursula Weidenfeld, diesmal und heute mit einem sehr lebensnahen Thema. Bei uns geht es nämlich um das Krankenhausessen.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich war in den letzten Wochen hin und wieder im Krankenhaus, um eine Freundin zu besuchen. Und immer, wenn ich gefragt habe, kann ich dir was mitbringen, hat die nicht gesagt Schokolade, ja, ein Buch oder ein frisches Nachthemd. Die sagte immer nur ein Wort, Salat. Ich habe mich also auf die Suche nach einer Gesprächspartnerin für dieses Thema gemacht, für die Erklärung der Salatsehnsucht sozusagen. Und ich habe Lisa Pörtner an der Berliner Universitätsklinik Charité gefunden, die zusammen mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in einem Forschungsprojekt das Krankenhausessen untersucht hat. Und das Ergebnis bestätigt den Eindruck, Krankenhausessen macht einen jedenfalls nicht gesünder oder auch nur ein bisschen besser gelaunt. Danke, dass Sie da sind, Frau Pörtner.
Hallo, guten Tag.
Frau Pörtner, die meisten Patienten, die ins Krankenhaus kommen, sorgen sich natürlich vor allem um ihre Gesundheit. Aber beschweren tun sie sich über das Essen, das sie da angeboten kriegen. Zu Recht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann natürlich nicht basierend auf unserer Studie für alle Kliniken sprechen quasi. Aber wir sehen schon, wir haben eine Stichprobe an Einrichtungen untersucht und wir sehen, dass es da tatsächlich Verbesserungsbedarf gibt, auch im Bereich des Essens, auch was gesundheitliche Aspekte angeht.
Sie haben die Menüpläne und Einkaufsdaten von 2 Krankenhäusern und von 3 Pflegeeinrichtungen in Deutschland analysiert. Kann man denn davon, also von diesen Daten, auf die Qualität aller Pflegeheim- und Krankenhausküchen schließen?
Nein, das kann man natürlich nicht. Also das ist ja keine statistisch repräsentative Stichprobe. Das Ziel unserer Studie war aufzuzeigen, dass hier ein Problem besteht und dass man hier genauer hinschauen sollte. Natürlich ist das eine kleine Stichprobe. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Rahmenbedingungen für diese Einrichtungen in Deutschland ja vergleichbar sind. Also was zum Beispiel die finanziellen Ressourcen angeht. Und dass diese Einrichtungen natürlich auch ein Stück weit ein bisschen Ernährungstrends in der Bevölkerung widerspiegeln. Und diese Tatsachen und tatsächlich auch meine Erfahrung im beruflichen und privaten langjährig legen nahe oder lassen die Vermutung zu, dass tatsächlich diese Ergebnisse auch auf viele weitere Einrichtungen zutreffen könnten.
Was ist Ihnen denn aufgefallen?
Also wir haben uns ja die Verpflegung angeschaut, einmal mit der Gesundheitssicht und dann auch aus Umweltsicht. Und wir haben gesehen, dass die gesundheitliche Qualität in den Einrichtungen der Ernährung tatsächlich eher suboptimal ist. Also der Großteil der Kalorien stammt von tierischen Lebensmitteln, auch viel tierisches Fett und rotes Fleisch. Und also von tierischen Lebensmitteln und von ungesünderen pflanzlichen Lebensmitteln, also viel Weißmehlprodukte, viel Zucker. Und es ist einfach ein kleiner Teil der Energie, die aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln stammt. Und das führt dann dazu, dass die gesundheitliche Qualität nicht optimal ist. Also wir haben hier bestimmte Indizes berechnet, wie zum Beispiel den Healthy Eating Index. Bei dem wissen wir aus Studien, dass je höher dieser Index ist, Maximum sind 100 Punkte, desto besser sind langfristig die Gesundheitsoutcomes. Also zum Beispiel, desto niedriger ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung oder die allgemeine Sterblichkeit. Da sehen wir zum Beispiel, dass die Einrichtungen ziemlich niedrig abgeschnitten haben in diesem Index, was uns eben zeigt, dass das aus gesundheitlicher Sicht nicht optimal ist. Genau, und wir haben auch tatsächlich gesehen, dass auch die Nährstoffzusammensetzung nicht optimal ist. Also wir haben hier wirklich einen großen Anteil der Energie aus Fetten, ungefähr ein Viertel der Energie aus gesättigten Fettsäuren. Wir haben in den Senioreneinrichtungen zu geringes Eiweißangebot, was natürlich nicht optimal ist. Wir haben geringes Angebot an Ballaststoffen. Und wir sehen dann eben auch auf Mikronährstoffebene, dass es hier Defizite gibt, zum Beispiel bei einigen B-Vitaminen, in manchen Einrichtungen mal Vitamin C, auch was Spurenelemente angeht und Mineralstoffe.
Was bedeutet das denn für Patienten, die gesund werden wollen oder für Seniorinnen, die in einem Pflegeheim sind und wenigstens halbwegs gesund bleiben wollen?
Genau, die Bedeutung ist natürlich je nach Setting unterschiedlich. Wenn ich in eine Senioreneinrichtung schaue, dann habe ich da Menschen, die möglicherweise Jahre oder auch Jahrzehnte in so einer Einrichtung leben. Das heißt, das Essen da kann natürlich dann schon auch potenziell also die Lebensqualität sowieso beeinflussen und auch das mittelfristige Krankheitsrisiko. Das heißt, da spielt das natürlich eine wichtige Rolle, auch für die Gesundheit auf längere Sicht. Das ist in der Klinik natürlich eher nicht so. Allerdings kann das Essen in der Klinik natürlich schon auch das Wohlbefinden während des Krankenhausaufenthaltes beeinflussen. Und wir wissen eben auch aus Studien, dass die Ernährung in der Klinik auch einen Einfluss hat auf zum Beispiel das Risiko für Komplikationen wie Wunden oder Infektionen oder auch auf die Sterblichkeit. Und dass beispielsweise, wenn wir jetzt mal auf die Mikronährstoffebene schauen, ausreichende Zufuhr an Vitamin C oder Zink ist beispielsweise wichtig für die Immunfunktion. Und so lässt sich herleiten, dass das potenziell schon auch relevant ist, ne? Welche Qualität das Essen dort hat.
Das glaube ich sofort. Wie würde denn eine wirklich gesunde Ernährung aussehen? Also was Sie jetzt so sagen, das lässt mich an Brötchen, Frikadellen und an Kartoffeln denken. Was wäre eine Ernährung, die 100 Punkte dann auch erreicht in Ihrem Index?
Da sind sich ja eigentlich die viele Ernährungsempfehlungen einig. Also sei das jetzt zum Beispiel eine mediterrane Kost oder auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass eine gesunde Ernährung eine Ernährung ist, die viele vollwertige pflanzliche Lebensmittel enthält, also Vollkorn, viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen und dann in Maßen auch tierische Lebensmittel, aber idealerweise zum Beispiel nicht so viel rotes oder verarbeitetes Fleisch, da wissen wir ja, dass es aus Gesundheitssicht einfach nicht optimal ist. Wir haben natürlich in den Einrichtungen PatientInnen und BewohnerInnen mit besonderen Bedarfen. Die müssen auch berücksichtigt werden. Also beispielsweise jetzt PatientInnen oder BewohnerInnen, die an Mangelernährung leiden, die höhere Eiweißzufuhr benötigen. Also hier muss man da eine gute Mischung finden, sag ich mal, ne? Dass man eine Standardernährung anbietet, die wirklich auch den Empfehlungen für eine gesunde, ausgewogene Kost entspricht und dass wir dann auch noch eine besondere Versorgung derer haben, die besondere Bedürfnisse haben.
Gibt es sie denn heute, diese besondere Versorgung für Patienten und Patientinnen mit besonderen Herausforderungen?
Also im Ansatz sicherlich. Hier gibt es aber auch deutlichen Verbesserungsbedarf. Also das erste Problem ist in der Regel, dass wir diese Menschen nicht ausreichend erkennen. Wir haben in Deutschland kein verpflichtendes Screening auf Mangelernährung. Und das heißt, da rutschen uns viele Menschen einfach schon durchs Sieb, ne? Also wir erkennen die nicht und behandeln sie dann entsprechend nicht. Die meisten Kliniken haben in der Regel besondere Versorgung für Mangelernährte. Aber ich würde sagen, das wird viel zu wenig umgesetzt.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schätzt ja, dass 40% der Patientinnen und Patienten mangelernährt ins Krankenhaus kommen oder falsch ernährt ins Krankenhaus kommen. Sie sagen jetzt, wir erkennen die gar nicht, deshalb können wir die auch nicht besonders adressieren mit dem Essen. Aber Sie sagen auch, die Normalkost stimmt nicht. Die macht eher kränker, als dass sie gesünder macht.
Genau, also wir haben hier auf beiden Schienen quasi ein Problem, was wir dringend angehen sollten. Und das war auch das Ziel unserer Studie, hier aufzuzeigen, dass hier wirklich Handlungsbedarf besteht. Ne? Es ist ja egal, mit wem man spricht, jeder hat eine Geschichte zu erzählen von schlechtem Essen, in einem Krankenhaus meistens. Aber das ist eben so ein Gefühl, ein Eindruck, ne, den viele Menschen haben. Und uns war es eben wichtig, das mit wissenschaftlichen Daten tatsächlich zu unterlegen, um zu zeigen, hier gibt's ein Problem und hier muss was passieren, auch auf politischer Ebene.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Welche Rolle, die politische Ebene kriegen wir gleich, aber welche Rolle spielen denn die persönlichen Entscheidungen? Ganz oft ist es doch in Krankenhäusern so und auch in Pflegeheimen, dass die Patientinnen und Patienten zwischen Menüs wählen können. Die können so eine praktisch à la carte bestellen. Wenn die sich jetzt nicht immer vernünftig entscheiden, ist es nicht trotzdem gut, dass sie das essen, was ihnen schmeckt, gerade wenn man in so einer persönlichen Ausnahmesituation ist?
Auf jeden Fall. Es geht ja auch gar nicht darum, die Wahlfreiheit zu beheben. Aber es ist natürlich im Moment ja in umgekehrter Richtung so, wenn ich in der Klinik bin und ich möchte mich gesund ernähren, habe ich möglicherweise gar nicht die Chance. Es ist ganz wichtig, dass es eine Wahlfreiheit gibt. Aber das Angebot sollte insgesamt einfach gesünder sein und dann gesündere Optionen eben anbieten. Na, man soll natürlich immer noch auf ganz individuelle Bedürfnisse eingehen können, aber es ist einfach wichtig, dass wir uns in Kliniken und auch in Senioreneinrichtungen an die entsprechenden Empfehlungen halten für eine gesunde Kost. Ich meine, das sind Gesundheitseinrichtungen, ne? Und da haben wir auch eine wichtige Vorbildfunktion.
Die Krankenhäuser, Pflegeheime, da sitzt Fachpersonal. Jeder weiß, was schlechte Ernährung bewirkt. Und ganz oft ist ja auch schlechte Ernährung der Grund für die Krankheiten, mit denen Patienten ins Krankenhaus kommen. Warum reagieren denn diese Einrichtungen nicht angemessen und machen kein gesundes und ausgewogenes Essen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie anstellen. Das ist ein Paradox, ne? Also der Großteil der PatientInnen, die wir zum Beispiel in der Klinik behandeln, ein großer Teil der Menschen, die in Senioreneinrichtungen leben, leiden an chronischen Erkrankungen und Ernährung ist hier ein Hauptrisikofaktor. Warum, diese Frage kommt oft, ne? Warum passiert da nichts? Warum ist die Wahrnehmung da nicht da? Also ich glaube, das ist multifaktoriell. Also ich glaube tatsächlich gar nicht so, dass das Bewusstsein so groß ist, auch beim medizinischen Personal. Also wenn ich auf mein Medizinstudium zurückschaue, habe ich da sehr, sehr wenig zu gelernt. Ich weiß nicht, ob sich das groß geändert hat. Und das andere sind natürlich einfach auch die Rahmenbedingungen, ne? Also wir haben häufig ein sehr enges Budget im Bereich Ernährung. Kliniken, Senioreneinrichtungen stehen unter einem massiven Druck ohnehin schon finanziell, aber auch aus anderen Gründen, haben viele Pflichten zu erfüllen, sag ich mal, viele Bedingungen zu erfüllen, weiß ich nicht, Qualitätsstandards und so weiter und so fort. Da ist es einfach so, dass die Prioritäten liegen in der Regel immer woanders, ne? Also wir haben auch viele Gespräche geführt mit StakeholderInnen in diesen Einrichtungen und das ist etwas, was sich klar rauskristallisiert. Also es hat einfach die Priorität nicht. Es geht unter in anderen Aspekten. Die Finanzen sind nicht optimal. Dann ist oft auch tatsächlich die Wahrnehmung da und die Sorge auch vor den Reaktionen von PatientInnen oder BewohnerInnen. Also diese Wahrnehmung, ja, aber die möchten gerne eine sehr fleischhaltige Kost zum Beispiel und Sorge, dass man die Menschen dann damit verprellt. Und wir sehen aber tatsächlich auch, dass oft das Wissen auch nicht wirklich da ist, ne? Also sei das in der Küche, aber auch beim sonstigen Personal. Tatsächlich sehen wir, dass da Wissenslücken sind, insbesondere auch, was wären denn jetzt die wichtigsten Schritte, um die Ernährung gesünder und umweltfreundlicher zu gestalten? Und da gibt es auch Nachbesserungsbedarf.
Die Krankenhäuser selber sagen ja, wir würden ja gerne und würden sofort, aber bei 6 Euro am Tag ist gesund eben nicht auch noch drin. Ist gesund immer teurer?
Das ist eine gute Frage. Also 6 Euro wäre ja schon relativ viel. Nach meinem letzten Stand sind es ungefähr 5,30 Euro an Lebensmittelkosten pro Patientin pro Tag in Krankenhäusern. Ich kenne tatsächlich Senioreneinrichtungen, die haben 3,40 Euro. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Da geht auch wirklich fast gar nichts, muss man sagen. Aber das hat zwei Seiten, würde ich sagen. Also wir sehen schon, dass es Kliniken gibt, die innerhalb dieses Budgets und auch Senioreneinrichtungen, die innerhalb des vorhandenen Budgets wirklich schon einige Schritte gehen und da auch schon einiges erreichen können. Die zum Beispiel sagen, wir haben Fleisch reduziert und wir sparen dadurch Geld und das setzen wir in eine bessere Qualität um. Das ist nicht unbedingt immer teurer. Wenn ich natürlich darüber spreche, dass ich zum Beispiel mehr Bio-Lebensmittel einkaufen möchte, dann wird es teurer. Aber Gemüse muss ja jetzt zum Beispiel nicht teurer sein unbedingt als tierische Lebensmittel. Ne? Das ist das eine. Natürlich wäre es aber einfacher, für die Einrichtung hier größere Schritte zu gehen und schneller voranzukommen, wenn das Budget besser wäre. Also
der vorherige Landwirtschafts- und Ernährungsminister Cem Özdemir hat ja im vergangenen Jahr eine Ernährungsstrategie verabschiedet oder eben auch verkündet und eben im Parlament vorgestellt, wonach nachhaltiges Essen, weniger Fleisch, weniger verarbeitete Lebensmittel vor allem in Kantinen, in Krankenhäusern, in Mensen angeboten werden soll. Hat er gar keinen Erfolg gehabt damit?
Also soweit ich das sagen kann, nein, leider nicht. Also ich würde mal sagen, das ist natürlich für uns schon ein Erfolg oder es war ein Erfolg, dass es überhaupt eine Ernährungsstrategie gibt und dass das schriftlich festgehalten ist als Ziel. Aber es ist leider auf dem Weg dahin noch nicht wirklich was passiert.
Sie haben die politische Dimension ja angesprochen. Was ist die, also was müsste politisch passieren, damit Heime, Krankenhäuser in der Lage wären, Reha-Einrichtungen in der Lage wären, den Patienten nicht noch mehr Schaden zuzufügen, sondern sie noch gesünder zu entlassen als bisher?
Ich denke, eine wichtige Basis wäre tatsächlich, dass wir verpflichtende Standards bekommen, wie die Ernährung auszusehen hat in diesen Einrichtungen und damit verbunden dann auch ein entsprechendes Monitoring, also Qualitätskontrollen. Denn das ist tatsächlich etwas, wo wir auch aus bisheriger Erfahrung in diesem Kontext sehen, dass das effektiv ist, ne? Gleichzeitig ist es so, dass die Einrichtungen damit dann natürlich auch nicht alleine gelassen werden wollen. Also in diesen Gesprächen, es kam auch häufiger der Punkt, politische Regularien, ja, aber dann soll man uns bitte auch unterstützen, ne? Und das heißt, möglicherweise die finanziellen Rahmenbedingungen etwas verbessern, aber auch ich sehe auch den Bedarf tatsächlich an großflächigeren Weiterbildungsangeboten, ne, und praktischen Unterstützungsangeboten. Also wenn wir KöchInnen haben, die einfach das auch in der Ausbildung gar nicht gelernt haben, möglicherweise stärker pflanzenbetonteres, gesünderes Essen anzubieten. Wo soll das auf einmal herkommen? Also das wäre so meine Idealvorstellung, dass man da an diesen verschiedenen Schrauben aktiv wird.
Nun sagen ja gerade Krankenhäuser, Stationen, auch in Pflegeheimen, das Personal, die klagen ja vor allem darüber, dass sie ständig dokumentieren und nachweisen müssen. Was Sie sagen, würde ja heißen, wir setzen noch einen drauf und jetzt müsst ihr eben auch noch das Essen dokumentieren. Ist es nicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn man sich die bürokratische Belastung von solchen Stationen ohnehin schon anguckt?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das wäre ja jetzt speziell quasi eine Aufgabe für den Küchenbereich. Natürlich, ne, ist da auch extrem viel zu tun. Also ich halte es tatsächlich für wichtig, dass es eine Art der Überprüfung gibt. Aber die muss ganz schlank und einfach gestaltet werden, ne? Also es gibt jetzt von der DGE tatsächlich ja eine Weiterentwicklung der bisherigen Zertifizierung. Das ist mittlerweile...
Das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
Genau, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist jetzt online, verschlankt, vereinfacht. Das ist sicherlich der richtige Weg. Denn klar, es soll nicht in eine massive Mehrbelastung der Einrichtungen münden. Aber ich befürchte, wenn man da nicht genauer nachschaut, dann wird es schwierig, das relativ zügig auch in der Fläche umzusetzen.
Sie haben also nicht nur gefragt, wie gesund ist das, was die Patienten auf den Teller bekommen, sondern nutzt es dem Klimaziel oder schadet es eher? Was waren denn da die Ergebnisse?
Genau, wir haben tatsächlich nicht nur aufs Klima geschaut, sondern auf insgesamt 5 Umweltauswirkungen, also Klima, Landnutzung, Wassernutzung, eutrophierende, acidifierende Emissionen. Und da haben wir zum einen gesehen, dass mit der Methodik, die wir angewandt haben, das ist eine detailliertere Methodik, als das in bisherigen Studien der Fall war, dass der Gesamtumweltfußabdruck größer ist, als der Ernährung größer ist, als es bisher beschrieben wurde in der Literatur. Das ist das eine. Und wir haben gesehen, dass, das war jetzt aber auch nicht überraschend, dass die tierischen Lebensmittel für ungefähr 3/4 des Umweltfußabdrucks verantwortlich sind, während die pflanzlichen Lebensmittel hier einen sehr, sehr viel geringeren Anteil ausmachen. Haupttreiber sind rotes Fleisch, ist auch nicht überraschend, und Milchprodukte. Wir sehen, dass Kaffee tatsächlich auch gewissen Teil, also bis zu 10% zum Beispiel der Treibhausgasemissionen in manchen Einrichtungen ausmacht, ist auch nicht unwichtig. Aber genau, das ist so, dass...
Wie kommt das bei Kaffee? Also bei rotem Fleisch kann ich das gut verstehen, weil man eben viel mehr Energie braucht und damit eben auch viel mehr Emissionen verursacht, um ein Steak herzustellen sozusagen. Aber was ist bei Kaffee der Treiber?
Kaffee hat einfach einen relativ hohen Umweltfußabdruck von der Herstellungsseite her, ja.
Und das würde bedeuten, dass Sie sagen würden, weniger Kaffee in Kliniken?
Also es ist ja sicherlich ein Punkt, der gar nicht gut aufgenommen wird. Ich denke, da muss man einfach nochmal genauer, idealerweise dann jede Einrichtung auch nachschauen, wo sind unsere Hotspots, ne? Also die Idealvorstellung wäre ja, dass jede Klinik das auch selber machen kann und dann schauen kann, ist es bei uns ein relevanter Faktor oder eher nicht. Aber genau, also wir halten das für wichtig, auch auf die Umweltauswirkungen zu gucken. Das hat tatsächlich ja auch einen Gesundheitsaspekt. Wir sehen, dass die gesundheitlichen Auswirkungen der massiven Umweltveränderungen, die wir erleben, wie Klimakrise, Artensterben, dass die Gesundheitslast dadurch deutlich zunimmt. Das wird auch in diesem Jahrhundert weiter fortschreiten. Und da haben wir im Gesundheitswesen auch eine Verantwortung, hier die negativen Folgen zu begrenzen.
Können Sie sagen, wie stark das Gesundheitswesen beiträgt zum CO2-Ausstoß in Deutschland oder in der Welt?
Ja, weltweit sind es, ich glaube, 4,6% aller Treibhausgasemissionen. Und in Deutschland zeigt eine neue Studie, dass es ungefähr 6% der deutschen Treibhausgasemissionen sind, der Beitrag des Gesundheitswesens.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Krankenhäuser selbst, das Management, das medizinische Personal, aber eben auch das Verwaltungspersonal, dass die wissen, wie stark ihr Einfluss eben auch auf die Klimaemissionen in einem Land sind?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Wir sehen schon in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Wahrnehmung für das Problem im Gesundheitswesen, auch unterstützt beispielsweise durch Organisationen wie die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Also da bewegt sich sehr, sehr viel im Gesundheitssektor. Und ich würde denken, dass einige Häuser da schon sehr fortschrittlich sind, sich viele Gedanken machen und sehr viel, also auch forschen zu dem Thema teilweise, wenn das jetzt Universitätskliniken sind. Und hier auch wirklich aktiv sind, aktiv daran arbeiten, ihren Fußabdruck zu reduzieren. Ich kann Ihnen jetzt nicht in der Fläche sagen, wie hoch die Prozentzahl ist, quasi der Häuser, die sich damit auseinandersetzen, aber da sehen wir auf jeden Fall, dass sehr viel Bewegung in dem Feld in den letzten Jahren gerade.
Nach den Interviews und Gesprächen, die Sie geführt haben in den Krankenhäusern und den Heimen, haben Sie den Eindruck, dass die Leute, die das Essen herstellen, die das kochen und verteilen, dass die es besser machen wollen?
Auf jeden Fall, ja. Also gerade die Köche und Köchinnen, mit denen ich gesprochen habe, da merkt man wirklich, dass die mit Herzblut dabei sind, dass sie das Beste wollen für die PatientInnen und für die BewohnerInnen, dass sie versuchen, unter den gegebenen Bedingungen das Beste zu machen. Also von daher definitiv. Und dann scheitert es eben, wie gesagt, an den Rahmenbedingungen, aber möglicherweise eben auch an der fehlenden Wahrnehmung selbst für dieses Thema, der Wichtigkeit des Themas und auch an dem fehlenden Wissen, wie kann es denn jetzt genau gehen. Aber ich war tatsächlich in den Gesprächen beeindruckt davon, mit wie viel Leidenschaft viele Menschen da auch dabei sind.
Und dann können wir ja mal gute Hoffnung sein, dass das Krankenhausessen, wenn so viel guter Wille im Spiel ist, demnächst dann möglicherweise etwas appetitlicher und vor allem aber gesünder wird. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, und Ihnen und euch auch herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Ich freue mich auf die nächste Woche mit der Tonspur und sage Tschüss, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.